Wir hören einen Text aus Jesaja 42, die Verse 1 bis 4. Der Knecht Gottes bringt Recht und Licht. Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den klimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. Er wird nicht verzagen noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat. Und die Inseln warten auf seine Weisung.
Danke, Angie, dass du uns dieses wundervolle Lied über den Messias, über Jesus Christus gelesen hast. Ja, sei herzlich willkommen, wenn du wieder da bist, weil du gestern vielleicht schon da warst oder auch schon Freitag. Oder sei auch herzlich willkommen, wenn du heute Morgen dazugekommen bist zur Christus-Konferenz. Wir haben jetzt schon einen richtig guten Lauf hinter uns. Und sind gut in Themen eingestiegen. Wir haben die Schwachstellen des Gebetes entlarvt nach Jakobus 5. Und dass man jetzt weiß, wo die Schwachstellen sind und kann damit arbeiten, hör's gerne nach auf der Homepage bei euch, denke ich, ne? Waldemar gestern Nachmittag. Oder lass dich in einen neuen Blick hineinnehmen. Gestern Vormittag ging es darum, sich neu die unsichtbare Welt zu vergegenwärtigen, dass wir darin leben, dass es Gegenwart, dass es Realität ist. Ohne die Dimension der unsichtbaren Welt zu leben, nimmt einen großen Teil von Wirklichkeit weg. Einen großen Teil. Und gerade wo wir beten, ist unsere Seele, unser Geist beteiligt, dass wir beten in der unsichtbaren Welt und da was bewegen. Manchmal müssen wir hier Schritte gehen, um unserem westlichen Mindset da so hineinzukommen in die Dimension der Bibel. Aber die nicht einfach eine Meinung ist, die Bibel, sondern die uns sagt, was Wahrheit ist, was wirklich Realität ist. Und gestern Nachmittag kamen wir in eine andere wundervolle Sache, die ich total liebe, so das segnende Gebet füreinander. Wirklich, dass Geschwister sich zusammenstellen und von Herz zu Herz füreinander beten. Sein Herz sich wirklich zu verwenden im Gebet für den anderen, was sein Anliegen ist, auf das Herz des anderen zu schauen. Das ist ein Gefäß, was Gott total gerne füllt. Und nicht zuletzt haben wir auch noch was über Proklamation, über das Binden und Lösen gehört. Jetzt sind wir endlich bereit und ausgerüstet. Jetzt kann gebetstechnisch nichts mehr schiefgehen. Alle, die von Freitagabend bis gestern Abend dabei waren, sind fit. Ist alles klar. Not war gestern. Ein Glück. Wenn du da nicht dabei warst, ein hartes Brot. Gut, wenn man keine Probleme mehr hat, wenn man mit dem Herrn endlich das Gepäckstück hat, wenn man endlich die 5 Punkte hat, auf die man achtet, die 10 Bibelstellen, die man nicht vergessen darf, und dann gibt es keine Krise mehr. Kein Problem. Das ist jetzt erreicht. Gut, dass es die Christuskonferenz gibt. Tja, wenn es denn mal so einfach wäre. Wenn es denn mal so einfach wäre. Das Leben sieht dann doch nochmal ein bisschen größer aus. Und man kann es als Christ durchaus erleben, dass man echt auf einem richtig starken Level unterwegs ist und dann noch Höhenflüge hat, starkes Level, Höhenflüge, und dass es dann trotzdem richtig tief in den Keller gehen kann. Richtig tief in den Keller. Und dass es zu wirklich sehr nachhaltigen Krisen kommen kann. Und in diesen Bereich möchte ich heute mit der Predigt einsteigen, weil dir das nämlich echt passieren kann. Und ich möchte selbst von mir erzählen, wie mir das passiert ist. Und natürlich kann man das erreichen, wenn man ein paar richtig unglückliche Lebensentscheidungen trifft und einfach mit Sünde spielt. Ne, da muss man sich ab einem gewissen Zeitpunkt dann nicht mehr wundern, dass das massive Auswirkungen auf den eigenen Glauben, aufs Gebetsleben und überhaupt die Gottesbeziehung haben kann. Das kann aber auch auf ganz anderem Wege kommen, dass man gar nicht so viel dafür kann und sich vielleicht sogar wundert, wie es einen überfällt. Und wie mir das passiert ist, das möchte ich euch erzählen. Ich war Vertriebskaufmann bei Siemens und habe mich so gefragt, will ich das die nächsten 40 Jahre lang wirklich machen? Ich war so ein paar Jahre angekommen und es war auch gut und tolle Sachen gelernt, tolle Sachen erlebt, auch echt mit klasse Kollegen. Also das war kein Ort, von dem man hätte mal fliehen müssen. Aber so diese Frage nach Sinn, nach Berufung für mein Leben, die hat mich bewegt. Und ich habe Gott gesucht, was er dazu sagt, was in meinem Leben weiter passieren sollte, ob das so passt oder ob er was anderes hat, und habe mir Zeit genommen, und es war ein Vormittag, eine Gebetszeit, und wo ich Gott gefragt habe und hatte auch den Mut zu hören, was passiert, wenn Gott wirklich antwortet. Weil man kann Gott durchaus Dinge fragen und theoretisch, und dann, und wenn er jetzt wirklich antwortet, was mache ich denn dann? Und hatte aber diese Offenheit, und dann fiel dieser Gedanke, Pastor zu werden, in mein Herz. Was ich total absurd fand, weil ich dachte, ey, hallo, jetzt habe ich 5,5 Jahre BWL studiert, jetzt habe ich mich bei Siemens eingearbeitet und bin angekommen als Vertriebskaufmann, nun kann ich doch nicht wieder von vorne anfangen, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber um eine lange Geschichte kurz zu machen, und ich stehe jetzt ja auch hier, dann weißt du, wie die Geschichte ausgegangen ist. Und dann bin ich zum Studium gegangen, nach Elztal, und war voller Feuer. Jetzt gehe ich auf den Heiligen Berg mit den anderen Geschwistern, die den Herrn suchen. Wir bauen zusammen Reich Gottes. Und da sind Dozenten, die werden sich in mir investieren, die stellen sich hinter mich und die wollen mich fördern, dass ich meine Berufung wirklich ergreifen kann. Und dann kam ich dahin und griechisch Intensivkurs, das war so das Startprogramm, und das war eine sehr aufregende Zeit für meine Frau und mich, weil wir haben gerade unser erstes Kind erwartet. Ich meine natürlich mehr sie als ich, aber ich war ja auch dabei. Und das war dann echt spannend, weil der Geburtstermin fiel genau in die Zeit dieses Intensivkurses. Dann war also sie in Wolfenbüttel, so mittleres Niedersachsen, und ich war in Berlin, dort, Elztal liegt vor den Türen Berlins, und war im griechischen Intensivkurs und hatte immer mein Handy in der Tasche. Wird es jetzt klingeln, wird es jetzt nicht klingeln? Das war schon sehr aufregend. Und dann passierte das auch irgendwann gegen Ende des Kurses, das Handy klingelte hin, und dann wurde unser Sohn geboren. Das war schon mächtig gewaltig, und dann sind wir auch umgezogen. Und es war natürlich auch ein ziemlicher Lebensumbruch. Also wenn ein Ehepaar das erste Kind bekommt, das verändert schon was in der Ehe. Wenn du dann umziehst, das verändert auch was. Wenn du vorher 2 Einkommen hattest und dann kein Einkommen mehr hast, so in dem Sinn, und das anders regeln musst, verändert auch was. Aber ich hatte ja mein Studium, dass ich mit dem Herrn jetzt richtig aufbreche. Ja, dann ging das los. Manches war ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Ganz anders. Und was vor allen Dingen ein Problem war, dass irgendwie diese Beziehung mit dem Herrn immer weiter gedämpft wurde, dass die immer weiter abnahm. Ich las immer weniger Bibel, ich betete immer weniger, ich hatte immer weniger Feuer in mir. Das nahm immer weiter zu. Und dann war ich irgendwann richtig traurig. Ich war richtig traurig, ich dachte, Mensch, ich bin noch losgegangen, den Herrn zu suchen, mich vom Herrn formen zu lassen und ihm zu dienen. Und jetzt stehe ich hier, und es ist so wenig wie noch nie zuvor. Das kann doch nicht sein. Und es hat mich echt betrübt. Wofür bin ich denn losgelaufen? Doch nicht dafür. Und dann gab es eine Andacht. Es gab dort immer dienstags morgens die sogenannte Lobpreisandacht. Und da stand ich dann auch so in dieser Lobpreisandacht und habe Gott das auch so gebracht, dass es mir so leid tut, und ihm das so geklagt. Und ich war echt traurig vor Gott. Dann hat er zu mir gesprochen. Und ich habe mich richtig in so einem Keller gesehen, so einem dunklen Keller, wo ich eben so war. Und dass Jesus sprach dann so zu mir und sagte, ich habe das alles schon gesehen. Ich habe das alles schon gesehen. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Dieses Wort von Jesus hat mich rausgeholt. Warum denn? Warum? Und ich habe relativ schnell dann gemerkt, plötzlich habe ich eine Freiheit gespürt, es kam wieder Mut in mich, es kam wieder Geist, es kam wieder Feuer in mich. Und plötzlich habe ich gespürt, dass mein tiefstes Leid, meine tiefste Not war, gar nicht so, dass ich dachte, ich habe mir doch gewünscht das. Sondern ich habe gemerkt, dass tief in meinem Herzen ich ein Problem mit Gott hatte, weil ich gemerkt habe, Mensch, ich habe Gott enttäuscht. Ich dachte, ich kann ihm was geben und meine Hände sind leer. Und im Moment, als Jesus zu mir gesprochen hat, ich habe es alles schon gesehen, habe ich gesehen, er ist nicht von mir enttäuscht. Das hat mich beflügelt, hat mich freigesetzt, und dann konnte ich beten. Und dann konnte ich die Bibel lesen. Und dann konnte ich unterwegs sein. In einem Terrain dort in Elztal, was nicht leicht war. Aber ich war wieder mit meinem Herrn zusammen. Konnte wieder gehen. Sein Wort, sein Reden hat mich rausgeholt. Ich habe es alleine nicht geschafft. Sein Reden hat mich rausgeholt. Ich möchte mit euch einen Vers anschauen. Machen wir einen weiter. Aus Jesaja 40, Vers 31 lese ich mal vor. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das ist mir passiert. Ich war echt im Keller und ich habe auch sehr wohl gebetet, Herr, hol mich raus und sowas, ja, habe also das nicht einfach nur passiv verfolgt. Aber dann war es doch seine Hand, die mich rausgezogen hat. Aber es war wichtig, auf ihn zu harren. Es war wichtig zu harren, auszuhalten. Jetzt seit Freitagabend ist vieles gesprochen worden, richtiges Gutes gesprochen worden. Was gut ist, sein Gebetsleben prägen zu lassen. Dinge, die wir lernen können. Das Wort Gottes leitet uns an vielen Stellen an, wie wir beten können, dass wir beten können, dass wir überwinden müssen, dass wir wissen, wir haben auch einen Feind, ob uns das passt oder nicht. Und leitet uns an und will uns zur Stärke führen, wir können auch Stärke entwickeln. Aber manchmal gibt es Situationen, da ist es nicht die Lösung. Da ist es wichtig zu harren, auszuharren, zu warten, auch wenn es unangenehm ist und schmerzt. Und ich habe euch das versucht, ein bisschen zu beschreiben. Es war echt schwierig für mich, das auszuhalten. Aber dann hat er sich meiner erbarmt und zu mir gesprochen. Und dieses Bild von den Adlern, die sich aufschwingen, wie das hier heißt, ne, auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen, nicht matt werden. Wow, diese Beflügelung hat er mir gegeben, weil er zu mir gesprochen hat. Aber auch gut, weil ich ihn gesucht habe. Danke Gott für die Gnade, dass ich ihn damals gesucht habe. Weil du kannst dich eben auch wegdrehen. Ach, ich habe einfach zu viel falsch gemacht. Schuldgefühle, Scham können dich gefangen nehmen. Und du fängst vielleicht an, dich vor Gott zu verstecken. Vielleicht gibt es auch eine gewisse Sünde, wo du drin hängst und denkst, jetzt muss ich erst die Sünde besiegt haben und dann kann ich wieder zu Gott. Aber meistens sieht die Rechnung so aus, dass es umgekehrt laufen muss. Ich muss erst zu Gott und besiege dann die Sünde. Oder du denkst, ich muss erstmal dieses Problem lösen. Es gibt ganz viele Dinge. Jeder hat eine Geschichte, wie er mit Problemen umgeht. Eine Biografie. Auch manchmal so, Mensch, dass man vielleicht sehr nach seiner Mutter kommt, nach seinem Vater kommt. Wie macht der das? Wie geht der mit Problemen um? Vielleicht eher mit Rückzug oder auch mit Aggression oder verschiedene Geschichten. Und dass wir lernen müssen, hier Herr, was sagst du mir, wie ich mit Problemen umgehen soll? Das Harren, was nicht einfach nur heißt, ich warte stumpf, ja, setz mich irgendwo hin und hoffe, es ist eine Bushaltestelle, weiß aber nicht, ob es eine Bushaltestelle ist, ne? So ein Angeln, man weiß ja gar nicht, was es ist. Ich hoffe, es ist kein Klo. Sondern an der Bushaltestelle zu warten, macht Sinn. Das ist, ich warte auf dich, Herr. Ich warte auf dich, Herr. Warten kann eine sehr weise, sehr gute Sache sein und sie ehrt den Herrn. Weil den Herrn zu ehren, ihn zu preisen, zu loben, wenn er dein Gebet erhört hat, wenn dir alle dir auf die Schulter klopfen, das ist nicht sonderlich schwer. Da macht sogar dein Fleisch mit. Das findet dein Fleisch sogar richtig gut. Aber wenn es dunkel ist und du wirst eher abgelehnt und sagst, aber Herr, ich ehre dich trotzdem, ich vergesse dich nicht. Und ich vergesse auch nicht die guten Tage, die du mir geschenkt hast. Und deine Güte, die du mir damals erwiesen hast, das auch heute noch war, das ehrt ihn. Im Dunkeln ihn zu preisen, in der Anfechtung ihn zu preisen. Deswegen heißt es auch in Jakobus 1, Vers 9, freut euch, wenn wir in allerlei Anfechtungen fallt. Weil du diese Art von Treue nur im Dunkel beweisen kannst. Diese Art von Ehre kannst du nur im Druck, in der Bedrängnis ihm erweisen. Das ist ganz klar, Anfechtungen hören nicht auf. Ich habe gestern auch was erzählt, mit, dass wir proklamieren können, dass wir binden und lösen können, dass wir widerstehen können, weil das Wort es sagt. Nicht als eine Meinung, sondern weil das Wort es sagt. Und genauso bleibt das andere Wort, Jakobus 1, Vers 9. Freut euch, wenn ihr in alle Anfechtungen fallen, Fußnote, auch wenn sie sich voll mies anfühlen, weil du kannst Gott Dinge geben und ihn ehren und er kann dir Dinge erweisen, die er dir auf dem Berg, wo du stehst, auch nicht erweisen kann. Ja? Ein Vertrauen, ein Herz sagt, am Ende bleibst nur du. Herr, aber du bist der größte Schatz meines Lebens. Das kannst du in dem Tal, kannst du das lernen, kannst du das, kann dein Herz sich so verbinden und stark werden. Ein wundervolles Wort. Manchmal dauert es etwas, bis es kommt. Ich fand das gestern bei Waldemars Predigt auch so gut. Hast du von einer Instant-Mentalität gesprochen, als einer potenziellen Schwachstelle fürs Gebet. Es muss ja gleich sein. Wir leben in einer Zeit, bitte jetzt und gleich, möglichst gestern. Klick, klick, klick. Ich brauche eine Information. Gestern war ich bei Miriam und Waldemar zu Besuch. Und das war echt interessant. Wir haben uns unterhalten. Und dann kam manchmal eine Frage auf für Waldemar. Moment, Tablet, zack, 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 zack. Aha, so ist das. Auf Tablet, zack, 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 zack. Dann hat man gleich verfügbar, ne? Das ist so unser Lebensstil. Kann man ja auch machen, ne? So, aber die Gefahr ist, dass es unsere Persönlichkeit so sehr prägt. Ich habe eine Frage, WhatsApp, zack, 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 ah, jetzt habe ich gleich die Antwort. Ich brauche irgendwas. Früher als Kind oder Jugendlicher, ich musste manchmal auf meinen Geburtstag warten oder Weihnachten, bis ich was geschenkt bekam. Heute ist es so, dass ich denke, das brauche ich, okay, kurz Amazon und zack. Aber dann möglichst die Prime-Variante, ne, damit das ja auch dann morgen da ist. Ja, hast du ja auch berechtigterweise gestern erwähnt. Ja. Ja, und wenn mir was nicht passt, dann klicke ich eben was weg. Ne? Dann passt mir jemand bei Facebook nicht, naja, dann kann man das ja auch, klicke ich mich irgendwo anders hin. Und das ist, braucht Inspiration, dass wir auch mit den neuen Medien gut umgehen, weil das Leben gerade mit Gott ein Stück anders abläuft. Da spielt Zeit eine wichtige Rolle und Geduld ist eine Tugend. Geduld ist eine Tugend. Und es ist ein Name Gottes, Gott der Geduld, Gott der Geduld. Geduld ist nicht die Notlösung, Geduld ist eine Tugend, in die wir hineinwachsen sollen. Ich möchte mal die nächste Folie bitte haben. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ein sehr bekanntes Bibelwort, manch einer hat das als Taufspruch gerne. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und das ist ein sehr interessanter Bibelvers. Einem kann ja auffallen, dass hier steht Leuchte und Licht. Eigentlich könnte man denken, eins hätte doch gereicht. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte auf meinem Weg. Hätte doch gereicht. Oder umgekehrt, dein Licht. Warum sind es zwei? Und ich werbe mal für die Perspektive, die Bibel als eine Schrift vom Herrn zu sehen, die nicht plappert. Wenn die Bibel zwei Worte benutzt, hat es einen Sinn. Und ich möchte eine Auslegung dafür anbieten. Das Wort Gottes kann Licht in dein Leben bringen. Es kann dir die Welt erklären, es inklusive deiner Person. Es kann dir Licht geben, deinen ganzen Menschen zu erleuchten und hoffentlich den zu finden, der das Licht heißt. Jesus Christus. Er ist das Licht. Und ohne die Bibel ihn zu finden, ist ganz, ganz schwierig. Es gibt vereinzelte Zeugnisse, aber sie führen auch immer wieder zur Schrift hin. An der Schrift geht nichts vorbei, wenn ein Christ sein Reif auch ein Stück siegreich und stabil werden soll und am Ende vor allen Dingen ankommen soll, wo es ankommen soll. Das Wort Gottes gibt Licht. Es leuchtet aus. Es ermutigt. Man kann sich vielleicht vorstellen, wie die Sonne, die jetzt auch gerade scheint. Es ist erleuchtet. Und dann gibt es eine Nacht, da leuchtet die Sonne nicht direkt, sondern hat einen Reflektor. Das Ding heißt Mond. Der Mond leuchtet nicht aus sich selbst, sondern die Sonne strahlt den Mond an und gibt ein kleineres Licht uns auch. Und du wirst es manchmal auch schon gemerkt haben, dass man damit ganz gut zurechtkommen kann. Und manchmal kommst du aber in Passagen, da brauchst du eine zusätzliche Leuchte. Eine Taschenlampe zum Beispiel. Und genauso ist es als Christ eben auch. Du kannst das Wort Gottes haben und wenn du es in der Breite aufgenommen hast, akzeptiert hast, kennst, gelesen hast, kann das Wundervolles in deinem Leben tun. Und auch wenn du in Krisen kommst, bleibst da und es ist immer noch genug Licht da, du kommst klar. Und dann kann es sein, dass du sowas erlebst, wie ich es gerade beschrieben habe, dass es nicht reicht, dass es dunkler wird, weiter dunkel wird und da brauchte ich eine Leuchte. Dass Gott so zu mir spricht. Gott hätte auch sagen können, du Mike, ich habe dich nicht vergessen. Hätte sagen können, ich habe dich hier und hier geliebt. Er hätte verschiedene Sachen sagen können, aber er hat es in Worten gesagt, die mein Herz direkt verstanden hat und hat auf dem Weg in mein Herz hineingeleuchtet. Und das brauchen wir immer wieder, weil es kommt mir so vor, als wenn es nicht vermeidbar ist, dass wenn wir in der Nachfolge sind, durch unser Leben, dass solche Sachen kommen. Dass wir in Dunkelheiten kommen, dass unser normaler Bestand an Wort Gottes oder Reife oder wie man das auch nennen möchte, in uns nicht ausreicht. Dass es eine Art von Dunkelheit gibt, da muss etwas von außen wirklich reinkommen vom Herrn, dass wir neues Licht haben. Es gibt auch dieses Wort, ich liebe es total, über das prophetische Wort, es scheint an dunklem Ort. Das prophetische Wort, das scheint an dunklem Ort, dass Gott hinein spricht. Und es kann so freigesprochen sein vom Herrn oder es kann auch ein Bibelwort sein. Und ich will euch ein zweites Zeugnis erzählen, wie ich das erlebt habe. Und zwar war das auch ein Theologiestudium und es war eigentlich noch ein Stück weit härter, weil unser Sohn ist krank geworden. Mein Sohn hat Morbus Pertes bekommen. Der eine oder andere kennt diese Krankheit vielleicht. Das ist eine Krankheit, die nur begrenzt verstanden ist. Sie bedeutet, dass der Hüftknochen des Kindes anfängt, sich abzubauen. Fängt einfach an, sich abzubauen mit entsprechenden Schmerzen, mit entsprechenden Behinderungen. Und das kann also ganz unterschiedliche Verläufe aufnehmen. Das kann zu so einem Gehschienen führen, das kann zum Rollstuhl führen, ganz verschiedenen Sachen. Man kann nicht wirklich was dagegen tun. Und diese Krankheit hat er bekommen und diese Krankheit ging voran und es kamen diese Schmerzen. Und es kamen diese Behinderungen. Und dann ist mein zweijähriger Sohn auf dem Rollbrett durch unsere Wohnung gefahren. Und ich, boah Herr, ich will mich dir hingeben, ich will dir dienen, mit dir unterwegs sein. Und das wurde immer kleiner. Und ich habe zu Gott gebetet, zu Gott gefleht. Herr, bitte greif ein. Und ich weiß nicht, ob du Vater oder Mutter bist. Wenn dein Kind leidet, das ist härter, als wenn du selbst leidest. Und diese Ohnmacht ist teuflisch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und das eine waren die Schmerzen und das Leid, was ich gesehen habe. Und dann gab es noch einen größeren Kummer für mich. Er hat die Bewegung auch geliebt. Es gibt ja so verschiedene Naturelle so von Kindern. Und er war so ein richtiger Sausewind. Ja. Und ich habe das und für mich war das Schlimmste, was soll ich seiner Seele sagen? Was soll ich seinem Herzen sagen? Papa, warum ist das jetzt so? Wie soll ich ihm Mut machen, obwohl ich selbst zerbrochen bin? Und es hat mich so gebrochen. Und es hat was mit meiner Gottesbeziehung gemacht. Es hat sie nicht nur abgekühlt, es hat sie immer härter gemacht. Und irgendwann stand ich unter der Dusche und dachte darüber nach, weil es mich dauerhaft beschäftigt hat. Und ich habe gemerkt, ich fange an, Gott zu hassen. Ich fange an, Gott zu hassen. Und dann habe ich zu Gott gesagt, Herr, also das ich kann nicht mehr, wenn du jetzt nichts tust. Es macht keinen Sinn, dass ich hier Theologiestudium Pastor werde, wenn ich dich hasse. Was macht Pastor dich hasst, das macht doch gar keinen Sinn. Wenn du nicht eingreifst, dann muss ich hier gehen. Ich kann nicht, ich schaff das nicht. Und dann hat Gott nicht gleich geantwortet, aber es hat nicht mehr lang gedauert. Und dann hat er mir ein Bibelwort gegeben. Und aus Matthäus 5, den Vers 45, da hat er gesagt, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, heißt es dort, denn er lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Ja, denkt man vielleicht zuerst, was hat das mit dem Thema zu tun? Aber es ist ein Wort, was diese grundsätzliche Güte Gottes beschreibt, unabhängig davon, was ein Mensch geleistet hat, ob er gut oder böse, gerecht oder ungerecht ist. Weil Gott hat sich für sich selbst entschieden, den Menschen zu lieben, ihn zuerst zu lieben. Er hat sich entschieden, den Menschen auch zu lieben, der ihn hasst. Den Menschen, der auch sagt, ich habe gar keinen Bock auf mein ganzes Leben auf dich. Und Gott lässt trotzdem über ihn regnen. Was eben bedeutet, ich schenke dir ein Leben, das du leben kannst. Der regnen lässt und seine Sonne scheinen lässt über Gute und Ungerechte. Und dieses Wort von dieser grundsätzlichen Güte Gottes, die mit meiner Leistung, mit meinem Versagen nichts zu tun hat, die einfach mich trifft, weil ich ein Mensch bin, diese Güte hat mir Frieden gegeben. Diese Güte Gottes. Weil es war auch so viel Angst in mir. Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Habe ich irgendeine Sünde gemacht? Ist Gott zornig auf mich? Ne? Da kann man theologisch 1000 Sachen sagen, aber in meinem Herzen war das auch da. Und der Teufel hat natürlich auch geschossen, was er konnte. Und es hat mich wieder aufgerichtet. Sein Wort hat mir geleuchtet, hat er in mein Herz gebracht. Die nächste Folie. Ich möchte einen Text über unseren Christus lesen. Wir haben gerade schon eine Lesung gehört. Ich lese aus Matthäus 12. Der Text aus Jesaja wird in Matthäus 12 wiederholt. Verse 18 bis 21. Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen und er wird den Heiden das Recht verkündigen. Er wird nicht streiten noch schreien und niemand wird auf den Gassen seine Stimme hören. Das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen, wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg hinausführt. Und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Klares Wort, Jesus der Retter der ganzen Welt, der gesendet ist zu retten. Und wir müssen das immer wieder zutiefst selbst auch erfahren und merken, dass er sich wirklich unseren Nöten zuwendet. Er ist dieser herrliche Retter. Und das, was er tun kann, wie ich es auch gerade ein Stück weit beschrieben habe, wo ich dieses Retten erlebt habe, ist auch noch so herrlicher. Das können diese Worte nur andeuten, aber man muss sie erleben, dass er dieser Retter ist. Und ich möchte dir heute Morgen total Mut machen. Ich weiß nicht, wo du stehst, aber vielleicht hast du auch so ein Dunkel in deinem Herzen, so eine Mauer. Mensch, Gott hat mich allein gelassen. Mensch, hier ist irgendwie schwierig. Und na gut, ich bin mit Gott weiter unterwegs, weil auch ich hatte jetzt auch nicht von Gott losgelassen, Gott sei Dank. Ja, aber trotzdem war Holland in Not. Und vielleicht ist es bei dir ganz genauso. Du sitzt hier, man sieht es dir nicht an. Du kommst auch regelmäßig zur Gemeinde und bist mit dem Herrn grundsätzlich unterwegs, aber wo ist dein Herz? Und Gott möchte nicht einfach nur, dass du ein gutes Bild abgibst. Nicht, weil er einfach möchte, dass es wirklich richtig, richtig ist, sondern er möchte, dass es dir gut geht, dass es seinen Kindern gut geht. Johannes 10,10, Jesus sagt, dass ihr das Leben habt in Fülle. Und das, was dein Alltag, dein Leben dir bringt, hat oft ziemlich krasse Dinge, wie ich es auch gerade von mir selbst beschrieben habe. Und was ich beschrieben habe, hat ja nicht unbedingt was damit zu tun, dass ich irgendwas falsch gemacht hätte, sondern einfach ein Leben, was mir weiter begegnet ist. Und bei dir wird es nicht anders aussehen. Und ich möchte dir so Mut machen. Such diesen Gott, dass er da hineinspricht. Ja, wir müssen auch leiden und damit umgehen. Ja, wir müssen auch Geduld üben. Aber wir dürfen auch Befreiung bekommen. Wir dürfen auch Trost bekommen. Wir dürfen auch bekommen, dass er da reinspricht, wo unser Herz so traurig ist, wo es so krass ist und ihm das bringen. Ja, er hat uns nicht einfach nur in eine Leidensgemeinschaft berufen, sondern grundsätzlich ist das Evangelium erstmal Freude. Ist das Evangelium eine Feier dieses Christus. Und wir dürfen leben, in einer Art, dass die Welt es sieht. Hey, was ist das für ein Leben? Wo kommt das her? Wer ist dafür verantwortlich? Warum ist das bei dir so? Du darfst leben und es soll dir gut gehen, weil der Retter dich berührt. Ich möchte auf einen Vers hier weit ein bisschen näher eingehen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Darf ich mal fragen, wen hat dieses Wort schon mal angesprochen, irgendwie berührt? Ja? Okay. Warum? Jetzt möchte ich mal fragen, wer von euch ist ein Docht? Keiner. Okay, dann ist es jetzt hier mehr die Schilfrohrgruppe, ist in Ordnung. Habe ich falsch gefragt. Wer von euch ist ein Schilfrohr? Wer ist ein Schilfrohr? Mensch, Waldemar, du hast keine Docht und Schilfrohre in deiner Gemeinde. Aber ist schon komisch. Ich habe mich immer mal gefragt, warum ist dieses Wort so ermutigend? Weil mir geht's ganz genauso. Da ist eine Geborgenheit drin, da ist ein Frieden drin, ein Mut machen, ein Vertrauen stiften. Warum? Ich bin noch kein Docht, noch kein Schilfrohr und hoffentlich kein Vollpfosten. Mann, was ist das? Warum ist das so besonders? Was ist an diesem Wort so außergewöhnlich? Das geknickte Rohr wird ja nicht zerbrechen, den glimmenden Docht wird ja nicht abbrechen. Warum? Was macht es aus? Dieser Christus. Nehmen wir mal an, das Wort wäre wirklich wahr. Es ist gut, bei der Bibel davon erstmal auszugehen, wenn ich nach dem tieferen Sinn frage. Nehmen wir an, es wäre wahr, dass er eine Sanftheit hat, eine Liebe hat, dass er sogar so damit verfahren kann. Dass er mit der Schöpfung sanft und freundlich umgeht, wie erst dann mit seinen Menschen. Wenn er mit der Schöpfung so sanft und freundlich umgeht, wie dann erst mit seinen Menschen, die er geschaffen hat. Dieser sanftmütige König, der Herr der Herren, der Gewaltigste aller Gewaltigen, zieht in Jerusalem ein als berechtigter König auf einem kleinen Esel. Sanftmütig. Es hätte auch ganz anders passieren können. Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Er ist zutiefst sanftmütig. Er kommt mit Sanftheit, mit Liebe zu dir. Sanftmut heißt nicht, tüdi-tüdi, ich weiß nicht so richtig, sondern Sanftmut ist Kraft. Das heißt in den Seligpreisungen in Matthäus, in der Bergpredigt, selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Weil, wo Sanftmut ist im Herzen, demjenigen, dem kann man was anvertrauen, weil er macht es nicht mit Gewalt kaputt. Sanftmut ist eine super Qualität für Leiterschaft. Demut natürlich auch. Dieser Christus, dieser Jesus ist sanftmütig. Vielleicht musst du das auch hören, ganz tief in deinem Herzen, weil du dieses Bild von Jesus noch nicht so hast, weil es ist auch nicht total einfach, auch gerade so, wenn man so ein bisschen deutsch geprägt ist, so, da ist jemand total hoch, total mächtig, majestätisch. Das kann man so nicht immer mit bei uns in der Sanftmut in Gesellschaft und Geschichte verbinden. Das müssen wir bei Jesus echt neu lernen. An der Stelle ist Jesus nicht deutsch. Jesus, lass mich dich tiefer kennenlernen, wie du wirklich bist. Ah, dieses Wort geht noch weiter. Wie kommt denn das Schilfrohr, das geknickt ist, wieder zurecht? Wer von euch hat schon mal ein Schilfrohr gesehen, das sich wieder repariert hat? Okay. Wer von euch hat schon mal einen Docht gesehen, der glimmt und der sich dann wieder selbst entfacht hat? Ja, hat sich jemand gemeldet? Es gibt natürlich die tricky Geburtshauskerzen, ne, die dann immer so pust aus, immer wieder. Das gibt's natürlich, das ist richtig. Aber jetzt mal so ein ordentlicher biblischer Docht, ne, der arbeitet ohne Tricks, lässt sich ja vom Herrn neu entfachen. Es ist auch ein Bild, wir schaffen es eben nicht alleine und wir dürfen Frieden darüber haben. Weil natürlich gibt es ein Feld, wo unsere Disziplin gefragt ist, wo Gehorsam gefragt ist, Durchhalten, Ausharren gefragt ist und dass wir manchmal Dinge auch aufbauen müssen. Manchmal als Jünger auch wirklich ein Stück auch fleißig zu sein, Dinge aufzubauen. Das kann auch Dinge verändern und lösen. Aber es gibt eben auch dieses, du schaffst es eben nicht allein. Du kannst dich mühen und mühen und mühen, und du schaffst es eben nicht allein. Und das steckt eben in diesem Wort drin, der Docht schafft es nicht allein, das Schilfrohr schafft es nicht allein und der Mensch an so vielen Stellen auch nicht. Aber dieser Retter ist da. Dieser Retter ist da. Und es fällt uns oftmals schwer, mit dieser Schwachheit, mit dieser Begrenztheit umzugehen. Gestern hat mir Waldemar nochmal eine Frage gestellt, die er vergessen hat bei Q&A. Warum haben wir eigentlich so Probleme, mit Fehlern umzugehen, geben oder ne, so? Nee, Fehler machen schaffen wir gut. Nee, wie meinst du? Okay, warum haben wir Probleme, uns dem in Situationen zu treten, wo wir befürchten müssen, Fehler zu machen? Warum fällt uns das so schwer? Und weil wir eben diese, zum Beispiel, diese Verhaltensweise Jesu nicht gewohnt sind, mit Fehlern umzugehen. Nicht gewohnt sind, mit Fehlern umzugehen, Jesu Gewohnheit. Ich will euch mal einen sehr, sehr, sehr interessanten Text aus Korinther zeigen. Mach mal die nächste Folie bitte. Noch eine weiter, genau. Hier ist euch mal ein Text aus 1. Korinther 1, die Verse 26 bis 29, die dein Welt- und Menschenbild oder dein Gemeindebild, dein Nachfolgebild auch nachhaltig bestimmen könnten. Das ist ein sehr interessanter Vers und ich werde ihn dann gleich ein bisschen behandeln. Da heißt es, seht doch eure Berufung an, ihr Brüder und Schwestern. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. Sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Er hat gesagt, das Schwache hat er erwählt, das Verachtete, das Unedle. Also dich und mich. Ich weiß nicht, wie du dich siehst. Ich persönlich finde mich in diesem Wort wieder. Als ich vor guten 20 Jahren mit dem Herrn gestartet bin, mittlerweile ist einiges gewachsen und heil geworden. Aber genau das war meine Ausgangsbasis. Ich bin ein Kranker gewesen, der einen Arzt brauchte. Aber jetzt nochmal zum Herrn und seinem Auswählen. Das Schwache, das Unedle, das Verachtete. Das wählt er aus. Wie ist die Weggemeinschaft, die dann folgt, nennen wir auch Nachfolge, mit dem Unedlen, Verachteten, Schwachen? Wie läuft das ab? Hört das Schwache auf, schwach zu sein, das Unedle? Jesus kommt schon dazu, Dinge verändern sich, aber was passiert? Manches Mal, oder jemand startet mit dem Herrn Und er lernt dazu. Er verändert Dinge in seinem Leben. Dann überschätzen wir das manchmal, was wir denn gelernt und verändert hätten. Aber eigentlich bleibt die Auswahl, die er getroffen hat, erhalten. Dass man immer noch ganz schön schwach ist. Dass man immer noch ganz schön Unedles und so weiter bei sich hat. Und seine Gnade trägt es. Und das fällt uns schwer, weil auch das Selbstbild, diese Beziehung zu uns selbst, das verdauen muss. Jeder Mensch möchte in einer gewissen Weise groß sein, möchte Ehre haben, möchte geliebt sein, die Sachen. Und dann plötzlich merke ich, boah, das haut aber alles so wenig hin. Mensch, wie muss es wohl Jesus damit gehen? Und dann kommt Scham, Dominanz von Schuldgefühlen, vielleicht Rückzug, Verstecken, Show machen, was ich was für Geschichten vom Herrn. Aber wisst ihr was? Der Herr hat die Vergangenheit nicht vergessen. Er hat seinen Beschluss, das Verachtete und Schwache und Unedle auszuwählen, nicht vergessen. Er zieht nicht mit dem Schwachen und Unedlen los, läuft 2-3 Jahre mit dir und dann macht er dir Vorwürfe, dass du so unedel und schwach wärst. Er ist mit Barmherzigkeit und Gnade gekrönt. Ich möchte dir Frieden zusprechen, wo du erlebst, dass du unvollkommen bist, wo du schuldig wirst, wo du auch schmutzig bist. Aber er reinigt dich wieder. Und das verändert dich. Meine persönliche Erfahrung aus meiner Nachfolge oder was mir scheint, ich habe es nicht in letztens total ergriffen, aber es scheint mir so, dass das Erfahren seiner Gnade das stärkste Momentum ist, was uns wirklich im Tiefen verändert. Das tiefe Erfahren seiner Gnade und Vergebung. Gibt auch das Wort, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Ja? Dass der Herr eine Krux draus macht. Aus der Not kann man sagen, eine Tugend, so im Deutschen, als deutschen Spruch, ja. Er wählt das Verachtete und Schwache aus. Das braucht seine Hilfe, es braucht seine Gnade, es braucht seine Vergebung. Gerade die verändert und gerade die erzeugt Licht. Weil die Starken brauchen es nicht. Und dort kann sich auch seine Gnade so wenig ereignen. Nicht falsch verstehen, Paulus greift das mal auf. Das ist kein Freibrief zur Sündigung und alles ist egal. Das ist damit nicht gemeint. Aber seine Gnade und seine Barmherzigkeit zu suchen. Und gerade dadurch wird er groß. Und darum geht's. Nach dieser Predigt wollen wir in den Lobpreis gehen. Das soll eine Zeit sein, wo du das wirken lassen kannst. Vielleicht bist du jemand, der gar nicht in so einer Notsituation steht. Das kann sein. Vielleicht bist du auch jemand, der durchaus irgendwo einen richtig, richtig fetten Packen hat. Und der sich schon lange wünscht, Jesus, kannst du da nicht reinkommen? Das heißt, und das ist ganz interessant, ich möchte noch etwas ergänzen mit dieser Erkrankung meines Sohnes, was ich dann erzählt habe. Gott hat mir dieses Wort gegeben von seiner Güte, hat mir Frieden gegeben, ihn zurückgeführt in Nachfolge. Es hat aber meinen Sohn nicht geheilt. Ich hatte aber dann das Vermögen, die Stärke, dass ich damit ganz anders umgehen konnte. Ich wurde nicht mehr von der Krankheit beherrscht. Ich konnte wieder regieren und habe wieder Freiheit gewonnen. Und konnte ihn dann begleiten, damit anders umgehen. Und es wurde dann besser und besser. Es war nicht der schwerste Verlauf, den es hatte. Es gab dann eine Besserung. Er musste immer wieder Schmerzmittel nehmen. So, es gab Besserung. Aber es hat mich nicht mehr regiert und es hat meine Gottesbeziehung vorher nicht mehr regiert. Und es ist besser geworden und heute läuft er und springt er rum und du siehst es nicht mehr. Gott hat alles weggenommen. Aber es ist manches Mal wirklich und ganz, ganz, ganz wichtig, die Reihenfolge des Herrn. Ich möchte erst, dass ich dein Gott bin, dass ich ganz dein Gott bin, auch wenn die Welt um dich herum zerbricht. Und dann möchte ich auch Probleme. Macht Gott manchmal auch andersrum, ne? Aber grundsätzlich, Gott möchte wirklich dein Gott sein. Und das ist das Beste, was deinem Leben passieren kann, dass er wirklich Gott ist. Nicht einfach nur ein Begleiter, der man Segen gibt und irgendwie Trost gibt und so ein paar gute Lebensweisheiten hat, sondern er möchte wirklich Gott sein. Und nochmal, es ist das Beste, was dir passieren kann. Die maximale Freiheit, die dir widerfahren kann, die maximale Freude, die du auch erleben kannst. Liegt daran, weil er es auch so geschaffen hat. Ne? Er hat es auch so geschaffen. Er hat uns nicht als Wesen geschaffen, die es eigentlich auch allein hinkriegen. Ja, das ist einfach auch die Architektur jetzt seiner Schöpfung, wie er es gemacht hat, in der er wirklich Gott sein möchte. Und wir sind geschaffen, dass das richtig toll zusammenpassen soll. Das ist manchmal schwer zu fassen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen und du musst den Fehler finden, ja? Also ich erzähle eine Geschichte. Guck, wo ist der Fehler? Mercedes-Benz möchte einen neuen Wagen rausbringen. Ja, das ist ein E-Mobil. Und möchte den Markt damit erobern, möchte da Marktführer werden, haben ja auch einige Ressourcen, könnte klappen. Und dafür brauchen sie natürlich das richtige Team von Entwicklern, von Strategen und Leuten. Und jetzt suchen sie Leute zusammen. Und sie suchen sich die Schlechtesten im Unternehmen. Wo sind die Schwachen? Dann suchen sie auch die, die irgendwie auch jetzt ein bisschen was verbockt haben und so, ne? Also die, die jetzt irgendwie echte Fehler gemacht haben. Die suchen sich auch noch zusammen. Und dann suchen sie noch welche, die von Autos und Technik überhaupt gar keine Ahnung haben. Ja? Und die auch im Gefängnis gesessen haben, ne? So, die aus dem Gefängnis, das sind die Führungskräfte jetzt an der Stelle. Weil die wissen ja schon mal, wie man sich durchsetzt. Wo liegt der Fehler? Zweite Geschichte, suche den Fehler. Junge Frau, 22, möchte eigentlich einen Mann haben. Sucht Christ, weil sie ist ja auch Christin, ja. Jetzt guckt sie. Mensch, ich brauche einen, der, also Äußere ist mir überhaupt nicht wichtig, ne? Ist ganz klar. Innere Werte, aber auch nicht als Pendant. Innere Werte sind auch nicht wichtig. Was willst du mit inneren Werten? Haben wir den Herrn. Und dann nehme ich Kontakt auf und so und ich hoffe, dass er eher unverbindlich ist. Ja, das ist auch besser. Wo ist der Fehler? Das ist unser großes Problem, weil wir, wenn wir Menschen, andere Menschen suchen für irgendein Unternehmen, ja, würden wir niemals so auswählen wie Jesus. Wir würden das niemals so machen. Jesus Christus will hier was echt Wichtiges auf der Erde machen. Er will seine Gemeinde bauen. Er will Menschen retten. Es geht um Leben und Tod. Und dann sucht er dich und mich aus. Ich hoffe, du nimmst das jetzt nicht so persönlich, ja? Aber ich habe manchmal schon gesagt, sag mal, Herr, ist das mit mir, dass du das echt gut überlegt hast, mit mir zusammenzumachen? Und er hat sinngemäß gesagt, ja. Genauer gesagt, er hat zu mir wirklich damals gesagt, ich kann mir das erlauben. Ich habe das wirklich gesagt, bevor ich in meine erste Stelle gegangen bin. Habe ich gesagt, Mensch, ich habe es wirklich, pass auf, Herr, hier, das, ne? Das könnte echt schwierig werden, ne? Also, und er hat wirklich zu mir gesagt, er hat wortwörtlich gesagt, einer, der Tote auferweckt und Meere teilt, der kann sich das erlauben. Weil er groß ist. Ja, also, beide mal lacht, ne? Harte Nummer mit mir, ne? Oder er kennt sich wieder, kann auch sein. Aber das ist bei unser eins eben anders. Wenn ich mir jetzt ein Team suchen würde, dann brauche ich natürlich auch gewisse Fähigkeiten und so weiter, weil ich bin eben nicht Gott. Aber wenn wir leben, müssen wir diesen Gott kapieren und wir sind manchmal in Gefahr, dass wir ihn viel zu menschlich sehen. Oh, da hätte ich aber keinen Bock mehr, wenn ich Leute so enttäusche. Da hätte ich aber keinen Bock mehr, wenn das und das wieder nicht hinhaut und da wieder Zoff und so. Aber er ist so anders. Ich habe, dann war ich so 2, 3, 4 Jahre mit dem Herrn unterwegs und dann kam ich auch so in die Realität, dass ich das mit dem Loswerden des Fleisches, dem Sterben des alten Menschen wohl doch noch ein bisschen hinziehen könnte, ne, in der Gesamtheit. Ne, dass ich doch nicht so schnell in der Heiligkeit ankomme, wie ich mir das so gedacht habe. Und dann auch Versagen in verschiedenster Weise so erlebt habe und da dachte, boah, eigentlich, wenn Gott jetzt hier so eine Party mit mir geplant hat und wir starten hier, was ich wie gewaltig durch. Ich habe vieles Gutes erlebt, so nicht, ja? Das ist jetzt keine Depri-Nummer und so. Aber ich habe mich einfach mal in die Rolle Gottes versetzt, wie ich mich fühlen würde an seiner Stelle und war jetzt nicht jetzt so sonderlich begeistert und dachte, boah, ganz schön stressig, Herr. Dann bin ich da wieder weggelaufen, habe ich dir da wieder nicht vertraut, da habe ich mein eigenes Ding gemacht und da bin ich schuldig geworden und meine Fresse, da mache ich dir also schon ganz schön Stress. Und das war wirklich, auch das war jetzt kein Blödsinn, das war real, ich hätte das wirklich so gefühlt und wenn, du vielleicht auch. Ich habe eine tolle Frau, ne, dass die das alles so aushält, das ist wirklich stark. Aber die Sache ist eben, er ist kein Mensch, er ist Gott. Und er hat zu mir gesagt, schau mal Mike, ich habe mich dann gesehen im Geist in so einem Bild und stand so und hatte so einen freien Oberkörper. Und dann saß auf meiner Schulter, weil es ging um das Bild der Schulter, weil eine Schulter trägt eben, ne, im physischen, aber wie auch im seelischen kann man von starken Schultern sprechen, deswegen das Bild der Schulter. Dann saß auf meiner, in der geistlichen Schau, saß auf meiner Schulter eine Fliege. Und dann hat er zu mir gesagt, weißt du, so sehr wie dich diese Fliege belastet, so belastest du mich. Und da musste ich so denken, Mann, die Fliege, ich merke die gar nicht, es sei denn, ich denke an sie. Er hat die Stärke eines Gottes, die Liebe, die Treue eines Gottes. Deswegen ist er stark genug und du enttäuscht ihn nicht und deswegen wirst du ihm auch nicht zu viel. Weil wir alle bringen Dinge, die echt, wo man echt sagen kann, boah, das ist ja voll daneben. Auch Christen scheitern manchmal in einer Ehe. Ich habe das als Pastor manchmal miterlebt. Welch ein Horror, welch ein Grauen. Und er hält es trotzdem aus. Er fühlt mit, er leidet mit. Gott weint auch zum Teil mit. Aber er hält es aus und liebt die Liebe, die er uns versprochen hat. Liebt die Liebe, die er dir in seinem Wort versprochen hat. Und deswegen finde neuen Mut. Finde neuen Mut. Vielleicht ist es heute für dich dran, Gott ganz neu einen höher zu setzen. Okay, du bist Gott. Ja, Dinge sind falsch gelaufen. Ja, ich habe Dinge nicht verstanden. Ja, ich habe dir nicht vertraut. Aber ich baue auf deine Größe. Ich arbeite nicht, bis ich endlich groß genug bin und dann reicht es, sondern ich setze auf deine Größe, dass du groß genug bist für mich. Baue heute neu auf diesen gewaltigen Christus, diesen gewaltigen Gott. Ein kleiner Schlussgedanke und dann wollen wir in die Lobpreiszeit gehen. Und nutze diese Zeit, deinen Gott zu suchen, ihn zu erheben. Und wenn du vielleicht hier bist und du kannst gar nicht sagen, du, ob dir Jesus mein Gott ist, das weiß ich noch gar nicht und so, dann möchte ich dir ein Gebet empfehlen. Aber Jesus, wenn du wirklich so bist, wie der da vorne gesagt hat, dann zeig mir das. Dann sprich zu mir, wenn du wirklich ein Gott bist, der spricht. Man darf ganz klein zu ihm kommen. Dieser Schlussgedanke, wisst ihr, Gott hat auch Probleme mit Menschen. Gottes Problem ist aber nicht der Hass der Menschen. Er hat sogar einmal deutlich gesagt in Offenbarung, im Sendschreiben an Laodicea, wenn dein Herz doch heiß oder kalt wäre. Und kalt heißt, Gott, ich bin gegen dich, ich hasse dich. Ehrlich mit Gott zu sein, ist mehr, als einfach nur sich wegzudrehen. Gott hat kein Problem mit schwierigen Menschen. Wir sprechen manchmal auch von der Größe der Sozialkompetenz, ja? Wenn jemand dich jetzt total angeht und was ich was, dann wirst du vielleicht auch versuchen, besonnen zu bleiben, nüchtern zu bleiben, in Geduld, was ich was zu bleiben und nicht einfach nur zu reagieren, zu überlegen, was ist sinnvolles Agieren und so weiter. Und trau doch einfach mal Gott zu, dass er noch viel größer ist. Und dass er auch mit der schwierigsten Situation wirklich umgehen kann. Nochmal, lass das Menschliche raus. Lass ihn Gott sein. Lass ihn größer sein. Und dann funktionieren die Dinge auch so, wie er es in seinem Wort beschrieben hat. Das ist ein Weg. Auch ich persönlich habe dieses Thema immer wieder, vielleicht predige ich das auch. Aber das kommt auch immer wieder bei mir an, dass Gott mir sagt, ich möchte Gott sein. Und das ist herrlich. Amen.